Guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute ist der letzte Teil von unserer Mini-Predigt-Reihe Licht und Finsternis. Nachdem der Markus Beiner das so eindrücklich dargestellt hat vor rund 10 Wochen, wie Jesus als Licht ist in die Welt gekommen, wie wir oft auch Freunde brauchen, die uns helfen, wieder den Fokus auf das Licht zu richten und der Dunkelheit den Rücken zuzudrehen, hat der Herbert Geiser letzten Sonntag predigt, wie Gerechtigkeit am Licht den Weg ebnet. Über die grosse Verheißung aus dem Jesaja und hat Wege aufgezeigt, wie man an die Kraftquelle gelangen kann in Stille und Gebet. Und ich darf heute die Serie abschließen mit dem Thema: Wir sind Kinder des Lichts. Jesaja fordert uns auf, aufzumachen, um Licht zu werden. Was bedeutet das jetzt aber? Und wie werden wir als Kinder vom Licht draussen in der Welt wahrgenommen? Sind es Taten? Sind es die guten Werke? Das ist richtig und gut. Aber das machen auch Menschen oftmals, die Jesus nicht kennen. Ist der vorbildliche Lebenswandel? Da kenne ich Christus ferne Menschen, die das sehr gut schaffen. Als Christ vorbildlich leben nützt aber nicht viel, wenn ich schon fast pharisäisch die verurteile, die es nicht so gut auf die Reihe bringen. Ich hatte in der Vorbereitung sehr stark das Gefühl gehabt, dass es beim Lichtsein um einen Frieden von Gott geht. Den Frieden, den wir als Christen dürfen widerspiegeln. Es geht um einen Shalom, wie wir es vorhin gesungen haben. Der Frieden von Gott. Der Frieden von Gott, den ich bekommen darf und in die Welt heraustragen. Shalom. Verschiedene Begriffe stehen hinter diesem hebräischen Wort. Unversehrtheit, Vollständigkeit, etwas ist komplett und gut. Heil, es beschreibt die Beziehung von uns Menschen mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Es beschreibt aber auch Gesundheit, dass es uns körperlich und seelisch gut geht. Wohlstand, vielleicht nicht so, wie wir es gemeinhin uns vorstellen. Es geht darum, dass wir keinen Mangel haben. Es geht um Sicherheit. Es geht um Ruhe, zur Ruhe kommen, um eine Gelassenheit. Und für all diese Begriffe steht das Wort Shalom. Shalom, der Frieden, den Gott mit seiner ganzen Schöpfung gemacht hat. Was hat jetzt der Shalom, Frieden, mit dir und mir zu tun? Ja, es geht halt gleich irgendwie auch ein bisschen um unser Handeln. Wie wir Beziehungen leben. In der Gemeinde, in der Familie, mit der Frau, Ehepartner, Kind, mit Arbeitskollegen, Nachbarn, Vorgesetzten. Wie du und ich mit diesen Menschen, unseren Nächsten, umgehen. Und das ist eine Bedeutung von Shalom. Jesus hat viel über Beziehungen gesprochen. Ihr kennt den Ausdruck auch, bei einem dir auf die rechte Wange holt, haben wir auch noch die linke hin. An anderer Stelle, in den Seligpreisungen, sagt er, selig sind die Friedfertigen, denen gehört mal das Himmelreich. Also dort oben geht es mal ruhig und freundlich zu und her. Shalom hat sehr viel mit deinem persönlichen und sozialen Umfeld zu tun. Ja, und wenn die Bibel jetzt von Shalom redet, meint sie eigentlich unsere Identität, unsere Seele, unseren Glauben. Es geht darum, wer wir sind. Es geht darum, wie wir sind und was wir sind. Was dich und mich eigentlich als Mensch ausmacht. Und Jesus hat den Shalom absolut vorgelebt. Er hat den Frieden auf die Welt gebracht. Und für mich ist eine der eindrücklichsten Stellen da in unserem Bestseller in der Bibel, der Lukas 23. Dort wird Kreuzigung beschrieben, wie das Ende von Jesus hat ausgesehen hat. Jetzt sind rund 2 Wochen feiern wir den Anfang, die Geburt des Kindes in der Krippe. Und im Lukas 23 wird das Ende beschrieben. Es wird beschrieben, wie Jesus verraten ist worden von einem Freund, wie man einen Prozess hat veranstaltet, der eigentlich eine Farce war, einfach mit dem Ziel, ihn umzubringen. Wir lesen dort auch, wie näher zwischen 2 Verbrechern gekreuzigt ist worden. Und dort kommt die eindrückliche Stelle, die ich meine, wo Jesus nach all dieser Peinigung, nach all diesem Leiden, der Ausspruch ja eigentlich ein Gebet sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Aber mir hat dieser Satz beeindruckt und beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Wie riesengross sind doch die Fußabdrücke von unserem Herr Jesus, wenn wir ihn euch nachfolgen. Denn wem hat Jesus hier vergeben? Jesus hat denen vergeben, die seine Kleider haben verlost, die ihn auspeitscht mit der Donnerpeitsche. Das ist so ein schreckliches Ding, das noch Knochensplitter eingearbeitet hat und bei jedem Schlag hat es ihm Hautfetzen vorgeschissen. Er vergibt denen, die ihn angespäut haben. Er vergibt denen, die sich über sein Leiden ergötzt haben. Er vergibt denen, die einen Nägel in die Hand geschlagen haben. Und in die Füsse. Er vergibt denen, die er letztendlich jämmerlich am Kreuz haben sterben lassen. Anstelle von dir und mir. Aber der Jesus, der war so voller Shalom, so voller Frieden in seinem Herz. So durchdrungen war die Persönlichkeit von diesem Shalom, dass er in dieser Situation sagen konnte, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Kannst du dir das vorstellen in dieser Situation? Und hey, wie oft haben wir Mühe, am Nächsten schon nochmal irgendeinen Hafenkäse zu vergeben? Wenn wir schon nochmal ans Autofahren denken, im Kreis und nimmt der eine den Vortritt, wie wir die manchmal mit diversen Segnungen eindecken, gedanklich. Ich bin dort auch nicht besser. Ich arbeite auch noch dran. Und ich bin überzeugt, dass die Welt dort draussen den Shalom, Frieden braucht. Auch für Menschen, die uns mit viel kleineren Ungerechtigkeiten bedenken. Aber manchmal erleben wir auch heftige Sachen in unserem Leben. Menschen, die es einfach nicht gut meinen mit uns. Vielleicht bist du schon mal von einem Freund oder von einer Freundin verraten worden. Vielleicht bist du verletzt worden oder sogar missbraucht, von jemandem, dem du fest vertraut hast. Vielleicht bist du schon mal von einem Freund oder einer guten Freundin angelogen worden, so richtig heftig angelogen. Oder von einem Arbeits- oder Schulkollegen ungerecht behandelt oder sogar gemobbt. Und vielleicht sogar von einem Geschwister im Herr und dort tut es besonders weh. Vielleicht hat ein Mensch, den du von ganzem Herzen geliebt hast, dich betrogen, ausgenutzt, der Gewalt angetan oder sonst irgendein Leid. Die kennen die Situation und ich frage mich, was wäre, wenn unser Leben so fest von diesem Shalom durchdrungen wäre, unsere Herzen so voll von diesem göttlichen Frieden wären. Wenn wir in diesen Situationen können sagen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und by the way, Jesus hat das im Moment gesagt, was passiert ist. Nicht nach Jahren und x Seelsorgegesprächen. Ja, ja, gut, das hat nicht besser gewusst. Nein, er hat es sofort gesagt. Im Moment, wo das passiert ist. Jesus hat das Gebet in die Situation hineingesprochen. In dem Augenblick, wo du demütigend oder verletzt wirst, Vater, vergib ihm. Vater, vergib ihr. Sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, Jesus, sein Leben und sein Sterben widerspiegeln die tiefste Bedeutung von dem Shalom. Wenn tiefer Frieden in unser Herz kommen. Wenn wir durchdrungen werden, die ganze Identität durchdrungen werden von dem göttlichen Shalom, ja, wie wird sich die Welt um uns herum verändern? Wenn Christen die vergebende Liebe im Herz haben, ihr seid das Licht der Welt. Mit dir im Alltag heisst das nichts anderes als sanft, respektvoll, geduldig, nachsichtig, verzeihend, liebevoll, mit deinem Nächsten umzugehen. Mit deinem Nächsten, aber auch mit dir selber. Und das Letzte ist ebenso wichtig, sich selber zu vergeben und Sachen, die gemeinhin als gemachte Fehler dargestellt werden, als Erfahrung anzunehmen. Und das meine ich jetzt nicht einfach leichtfertig, aber mit dem Ziel, das Gute daraus rauszunehmen und aus der Situation zu lernen. Schaut, als ich vor rund 20 Jahren bin zum Glauben gekommen, ist dieser Prozess, mir selber zu vergeben, der schwierigste gewesen. Damit Frieden kommen konnte in mein Herz. Der Paulus, er war eine Person, die von diesem göttlichen Frieden ganz fest erdrungen war. Er hat die Welt, das christliche Abendland, eigentlich stehen, wie wir es heute kennen. Der Paulus war erdrungen von diesem göttlichen Shalom, mit diesem Frieden. Und er schreibt uns im Philipperbrief, ja, er fängt eigentlich jeden Brief so an. Er schreibt uns im Philipperbrief, wie wir die Liebe in unser Leben hineinführen können. Und alle seine Briefe fängt er mit Shalom an. Friede sei mit euch. Er schreibt im Römerbrief, Gnade sei mit euch und Gottes gerechter Friede mit euch im Namen Jesus, unseres Herrn. Epheserbrief am Anfang, Friede sei mit euch. Kolosserbrief am Anfang, Friede sei mit euch. Timotheusbrief, Shalom, Friede sei mit euch. Wir schreiben ja heute nicht mehr so handschriftliche Briefe. Aber stellt euch jetzt mal vor, ihr fällt ein E-Mail oder ein WhatsApp an mit Shalom, Friede sei mit dir. Und vor allem im Geschäftsleben muss man manchmal, also ich muss halt die vielen so weniger gefreute Mails beantworten. Und das sind aber so die Momente, wo ich meine Argumentarien-Tasten hole, mit dem Ziel und Zweck, dem anderen signalisiere, ich habe recht und du bist doch eigentlich ein bisschen, naja. Und stell dir noch mal vor, ich fasse so ein Mail an mit Shalom, Friede sei mit dir. Aber auch bei Reklamationen, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin und ich in Gedanken sage, Friede sei mit dir. Unsere Argumentarien sind plötzlich nicht mehr so tough. Paulus hat jeden Brief angefangen mit Shalom. Und wir wollen doch davon lernen und unsere E-Mails, unsere Beziehungsprobleme, die wir haben, unsere Daten mit einem Shalom im Herz anzufangen. Jetzt wäre ich froh, wenn wir mal den Text einblenden könnten. Philipper 4, Verse 4 bis 10. Der Paulus hat diesen Brief geschrieben, wo er im Mittelmeer gerade Badeferien gemacht hat. Er war dort unterwegs, eine von seinen Reisen. Und wir lesen dem mal zusammen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das ist gut. Was gibt es Größeres, als wenn Gott dir beisteht? Und ich möchte diesen Text jetzt noch einmal gedanklich ein bisschen Revue passieren und aus 3D lesen. Und ihr braucht jetzt dazu keine spezielle 3D-Brille wie im Kino, sondern es geht eigentlich um 3 verborgene Ideen, 3 göttliche Ideen, die da drin sind. Die erste Idee ist für Denken. Denken. Richtet eure Gedanken auf das, was gut und gerecht ist, haben wir gelesen. Fangt an zu denken. Was ist wichtig in meinem Leben? Um was geht es eigentlich in dieser Sache, die mich vielleicht gerade so aufwühlt? Was ist wirklich wichtig und was nicht? Was für einen Wert hat Gott mir gegeben? Wenn ich über Sachen nachdenke in meinem Leben, die gut und wahrhaftig sind, die gerecht sind, wenn ich darüber nachdenke, wer ist Gott, wer bin ich in seinen Augen? Wenn du im Leben herausgefordert bist, fang an zu denken. Schau, die Charaktereigenschaft von mir ist, dass ich manchmal ein bisschen emotionell bin. Und das ist nicht immer gut. Und jüngst im Geschäft haben sie im Backoffice eine komplizierte Offerte völlig fehlerhaft berechnet. Alle waren unter Zeitdruck. Ich habe die Fackeln genommen, bin auf Zürich gedüsert, im Stall. Und beim Kunden habe ich gemerkt, das ist gerade falsch, das Zeug. Nebst dem, dass es peinlich war, habe ich mich vergeben durch einen Stall gemurkst. Und ich war so richtig stinksauer auf den Innendienst. Ich habe mich an den Kompi gesetzt und neue Offerten verlangen und hat dort so eine Tirade losgelegt, oder was so richtig alles falsch ist. Und meinem Unmut so richtig freien Lauf gelassen. Und bevor ich Send drückt, ist mir meine Predigtvorbereitung in Sinn gekommen. Gossi, habe ich zu mir gesagt, jetzt kannst du nicht Wasserpredigen und einsaufen. Trinken, pardon. Ich habe das Ganze noch eins überlesen und Shalom Vortrag gesetzt. Wer bin ich? Um was geht es mir eigentlich? Ich habe plötzlich gedanklich die gestresste Innendienstfrau gesehen und habe gemerkt, wie lächerlich. Wie lächerlich, dass das Ganze eigentlich ist. Und noch viel lächerlicher mein Theater, das ich den Weg habe ablassen wollte. Weil viel mehr hat doch Jesus mir vergeben. Wenn wir anfangen zu denken, kehrt Frieden in unser Denken, aber auch unser Handeln ein. So habe ich ihr vergeben. Bin ihr dann persönlich gesagt, ob sie es mal rechnen können. Habe ihr gedankt für ihr Engagement. Und sie war erstaunt gewesen und hat gesagt, oh Andu, warum sind nicht alle Menschen so verständnisvoll wie du? Ich bin fast ein bisschen rot geworden. Dabei habe ich nur das weitergegeben, was er mir täglich gibt, was ich täglich brauche. Liebe und Vergebung. Nichts anderes. Der Thomas Mann, ein deutscher Schriftsteller, hat mal geschrieben, ein Zitat von ihm: Denken und Danken sind verwandte Wörter. Wir danken dem Leben, indem wir es bedenken. Und so kommen wir zum zweiten D von dieser 3D-Optik von diesem Text. Und ich tue jetzt absichtlich mal in die andere Richtung schauen. Danke. Im Text haben wir gelesen: Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Im 1. Thessaloniker 5 steht: Seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Epheser 5 steht: Und sage Dank alle Zeit für alles Gott und dem Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen Gott sogar alle Zeit danken, also auch dann, wenn es uns gerade nicht so gut geht. Ja, die volle Überzeugung. Wenn wir unsere Gebete, unsere Bitte, unsere Wünsche mit Dank aussprechen, verändert sich unsere Beziehung zum himmlischen Vater. Wenn wir danken euch herausfordernden, zum Teil hässlichen Situationen, gestehen wir Gott zu, auf unser Gebet zu antworten, wie er will. Wir lesen, oder wir beten dem Vater unser: Dein Wille geschehe. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir demütigen unseren menschlichen Willen, unseren Wunsch unter Gottes Wille und Autorität. Wir geben Gott das Mandat, Gott zu sein. Und er soll entscheiden. Und wenn wir in Gedanken in den Garten Gethsemane gehen, zusammen, fast ein Zungenbrecher, sehen wir Jesus, wie er voller Angst, die Bibel redet davon, er hat Blut geschwitzt, betet: Vater, wenn es möglich ist, lass den bitteren Kelch vorbeigehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Dazu braucht es den Glauben, der im Römer 8,28 beschrieben ist: Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Viele von euch wissen noch, der Spruch ist lange da an der Wand gehangen, so aus Metall. Es hat mich ein bisschen gereut, dass er weggekommen ist, aber man darf ihn im Herz weitertragen. Das sagt für mich immer: Wenn unser Bitten, unser Gebet, unsere Wünsche mit Dank vortragen, drückt das einen Respekt aus gegenüber dem heiligen Gott. Wir sagen: Hey, Herr, ich überlasse dir die Entscheidung im Vertrauen, dass es mir zum Besten dient. Und er hat eine andere Optik als wir. Ja, und dann kommen wir zum dritten D in unserem 3D-Text. So, jetzt checken es schon alle wahrscheinlich. Die wir da noch ein bisschen mölen. Machen wir da noch. Versteht ihr auch das, was ihr auf dem Stuhl vorgefunden habt? Das dritte D ist nämlich die Vollendung. Zu dienen. Dass wir Menschen glücklich machen können und auch selber dürfen glücklich werden dabei. Dient einander, der Herr ist nahe. Paulus fordert uns raus: Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, an der anderen Stelle. Und alle bedeutet alle. Darum gefällt mir der Satz in unserem Mission Statement sehr gut: Wir nehmen einander vorbehaltlos an. Und Leute, das ist mit diesem Organ da sehr schnell gesagt. Aber wie sieht es da innen aus? Wenn hier plötzlich ein homosexuelles Bärli innen spaziert. Ein Mensch neben dir abhöckelt und man die verstochenen Arme sieht vom Heroin. Und weisst, wenn dein Denken stimmt und du ein dankbares Herz hast und du dich bemühst, ein guter Christ zu sein, was das immer auch heisst, aber niemand in deinem Umfeld kommt mit über, dass du voller Shalom bist, voll von dieser Liebe von Gott, voll Frieden für deinen Nächsten, dann stimmt etwas nicht. Dann leuchtest du nicht. In unserem Leben angewendet heisst das, dass der göttliche Frieden sich mehr und mehr in unserem Leben so breit machen soll. Dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Dass unser Herz sich vollsaugt, wie ein Schwamm von diesem Shalom. Damit wir in Krisen, in Konflikten, in Verletzungen besser damit umgehen können. Dass wir nicht so reagieren müssen, wie ich da fast reagiert hätte mit einem scheiß Mail. Oder Menschen zu verurteilen, die Fehler machen. Oder sogar sündigen. Und ich meine nicht, dass wir das jetzt so gut heissen, wenn jemand sündigt. Jesus hat die Sünde auch gehasst, aber er hat den Sünder geliebt. Ich glaube, wenn wir den göttlichen Frieden in uns haben, wird sich unser Leben nicht dahingehend verändern, dass wir nie mehr Probleme haben. Manchmal zieht der bitter Kelch einfach nicht an uns vorbei. Schaut, unser Leben ist nicht eine gerade Autobahn mit Leitplanken links und rechts, mit Toblerone. Und wir blocken drauf direkt straight to the heaven. Nein. Das Leben ist nicht ganz so easy. Und ich glaube auch, dass so etwas in der Welt nicht möglich ist, beziehungsweise, dass Shalom das für uns auch nicht so vorgesehen hat. Ich glaube, dass der Frieden von Gott zuerst uns, unsere Herzen muss verändern. Unsere Identität. Und sich das Nähe ausbreiten gegen aussen. Ein Leuchten, ein Licht von uns kann ausgehen. Unabhängig von Situationen, die wir drinnen sind, von Umständen, von Zuständen. Wir sehnen uns oft nach Wunder. Wir sehnen uns nach Heiligen. Wir sehnen uns nach Gaben. Das dürfen wir auch. Aber meine Liebe, ich habe Menschen gesehen in ausweglosen Situationen, in tragischen Situationen, wo der Shalom, der Frieden, das Leuchten von Gott reflektiert haben. Und hey, das ist ohne Wunder, ein wahres Wunder. Ich möchte euch eine Geschichte von Horatio Gates Bufford erzählen. Er ist ein Mann aus dem 18. Jahrhundert. Er war ein ehrbarer Kaufmann und er hatte eine Familie mit 4 Töchtern. Entschuldigung, es gestanden, er hatte 4 wunderschöne Töchter. Und er wollte ihnen den alten Kontinent Europa zeigen und hat eine Seereise gebucht. Kurz vor der Abreise hatte er geschäftliche Verpflichtung gehabt. Dann hat seine Familie gesagt, geht ihr einfach voraus, ich reise dann etwa eine Woche später hinterher. Es ist auf dem Meer zu einer Kollision gekommen mit einem Handelsschiff und die beiden Schiffe sind in der kürzesten Zeit gesunken. Man hatte dann noch keine Handys gehabt und gleich hat man irgendwie vernommen auf Umwegen, dass das Unglück passiert ist. Und der Horatio hat gebetet und gefleht, dass seiner Familie doch nichts passiert ist. Und ein paar Tage später kam ein Telegramm von seiner Frau, wo sie 2 Sätze kam. ich habe überlebt. Als Einzige. Das hat dem Mann fast das Herz zerrissen. Er war voller Klage und voller Vorwürfe gegenüber Gott. Aber Gott hat in dieser Situation auch angefangen zu reden mit ihm. Und zu wirken. Der Ratio hat sich dann auf den Weg gemacht, seine Frau zu holen. Er ist mit dem Schiff wieder losgegangen, hat sie in England aufgeladen, wo sie zurückgefahren sind. Sie sind an die Stelle gekommen, wo das Schiff ist gesunken ist, wo seine vier Töchter haben das Leben gehabt. Und genau an dieser Stelle ist er in die Kabine gegangen und hat ein Lied geschrieben. Und das Lied, das er in dieser Verzweiflung, in dieser Trauer in der Kabine geschrieben hat, hören wir jetzt. Miriam und die Band haben das extra für euch eingeübt. Merci. Merci vielmals. In dieser Situation, du hast vor ein paar Wochen dein Liebste verloren, ein solches Lied zu schreiben, das ist heftig. Dann hast du wahrlich Shalom in deinem Leben. Dann ist der Frieden von Gott gegenwärtig. Egal was passiert. Ich weiss nicht, wie es dir heute Morgen gerade geht. Ob du kannst sagen, dass der Frieden Gottes deine Seele durchdringt. Ich weiss nicht, ob du dieser Stelle aus dem Römerbrief momentan kannst zupflichten oder beipflichten, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ich kann heute Morgen noch eins dir wie der Paulus von ganzem Herzen wünschen. Friede sei mit dir. Shalom. Und wenn es für dich dran ist, in schwierigen Konfliktsituationen, anfangen zu denken, wer bin ich? Wer ist der Gott? Was will ich? Was ist wahr? Wer bin ich in Jesus? Was ist gerecht? Dann fang an, heute Morgen zu denken. Und wenn es für dich dran ist, zu danken und Gott die Erlaubnis zu geben, mit deinen Wünschen, mit deinen Gebeten, mit deinen Bitten umzugehen, wie er das möchte. Nicht so, wie du es ihm vorschreibst. Dann gang auf die Knie und dank. Fang an zu danken. Und wenn Menschen um dich herum von diesem göttlichen Frieden, von diesem Shalom nichts mitbekommen, weil du sie verinnerlich vielleicht verurteilst, fang an, diesen Menschen zu dienen. Fang an, zu dienen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und entgegen der Stelle im Jesaja sagt er hier, du bist es. Du bist das Licht der Welt. Fang an, leuchten. Ich werde euch jetzt noch sagen, der Frieden von unserem grossen Gott, der göttliche Shalom, der höher ist als alle unsere Vernunft, der höher und grösser ist als meine Logik, als meine Erkenntnis und mein Verstand, der Frieden von Gott, der grösser ist als die Welt, wie wir sie kennen und können erfahren, soll dein Herz bewahren, soll deine Sinne bewahren und der Frieden und die Liebe von Gott soll dich jetzt durchfluten, und soll dich zum Leuchten bringen. Du bist das Licht der Welt. Im Namen Jesu. Amen. Wir kommen jetzt in eine Lobpreiszeit hinein, wo wir den grossen Gott loben und preisen wollen.